Darstellung in der Form 2 hoch nü 2 von n, 3 hoch nü 3 von n, 5 hoch nü 5 von n und so weiter, also ganz allgemein Produkt über alle Primzahlen p aus der Menge der Primzahlen eben, und jede Primzahl p mit einem Exponent nü p von n, und der Exponent ist eben einfach die Anzahl der Zweier, Dreier, Fünfer und so weiter in der Primfaktorzerlegung, also das nü p ist einfach die Anzahl der p in der Primfaktordarstellung von n, also wenn ich jetzt irgendeine Zahl hernehmen, 36 beispielsweise, so gibt es eine eindeutige Primfaktorzerlegung dieser Zahl, also eindeutig bis auf die Reihenfolge der Faktoren. Sie können ja natürlich hier die Zweier und die Dreier vertauschen, aber das geht natürlich immer. Aber wenn man von der Reihenfolge absieht, ist das eindeutig, dann ist 36 einfach 2 mal, das ist dann 18, da geht also noch ein Zweier, 2 zum Quadrat mal 3 zum Quadrat, also das heißt, in dem Fall ist also das Nü 2 von 36 gleich 2, weil sie eben 2 Zweier in der Primfaktorzerlegung haben, und das Nü 3 von 36 ist ebenfalls 2, weil sie 2 Dreier in der Primfaktorzerlegung haben, und das Nü P von 36 ist 0 für alle P aus der Menge der Primzahlen mit Ausnahme von 2 und 3. Also jede von 2 und 3 verschiedene Primzahlen kommt in der Primfaktorzerlegung von 36 nicht vor, und deswegen ist der entsprechende Exponent gleich 0. So, diese Darstellung, die eindeutige Primfaktorzerlegung, die kann auch benutzt werden, um zum Beispiel Teilbarkeitsfragen zu untersuchen. Wenn Sie also zwei natürliche Zahlen haben, a und b, so können Sie a teilt b auf die Primfaktorzerlegungen zurückführen. Wenn Sie eine Primfaktordarstellung von a anschauen, dann haben Sie halt irgendwelche Primfaktoren hier. Wenn a ein Teil von b ist, heißt es, dass alle Primfaktoren, die in a vorkommen, auch mit der entsprechenden Vielfachheit, auch in b vorkommen müssen. Das heißt also, a teilt b ist dann bezüglich der Primfaktorzerlegung äquivalent zu nü p von a ist kleiner gleich nü p von b für alle p aus p, für alle Primzahlen. Also jede Primzahl, für jede Primzahl muss gelten, dass in der Primfaktorzerlegung von b mindestens genauso viele, also diese Primzahl mindestens genauso oft vorkommt wie in der Primfaktorzerlegung von a. Wenn das für alle Primzahlen so ist, dann ist a ein Teil von b. Auch Fragen wie das KGV, also das gleiche gemeinsame Vielfache von zwei Zahlen a und b, oder der größte gemeinsame Teiler von a und b, auch das kann man mit Hilfe der Primfaktorzerlegung sehr leicht darstellen. Denn wenn Sie sich anschauen, was ist dieses nü p von n? Wenn k gleich nü p von n ist, dann heißt es, dass p hoch k ein Teil von n ist, aber p hoch k plus 1 kein Teil von n mehr. Das heißt also, k ist die höchste Potenz von p, die wir nehmen können, sodass wir noch einen Teil von n bekommen. Ja, und dann kann ich natürlich den größten gemeinsamen Teiler leicht finden, wenn ich die Primfaktorzerlegungen von a und b habe. Sie nehmen einfach von jeder Primzahl so viele, wie maximal reingehen, und zwar sowohl in a als auch in b. Also das ist nichts anderes als das Produkt über alle p hoch das Minimum von nü a von nü p von a so, und nü p von b. Und das Produkt läuft natürlich über alle Primzahlen p aus p. Beim kleinsten gemeinsamen Vielfachen brauchen Sie ein Vielfaches von beiden Zahlen. Das heißt, Sie müssen von jeder Primzahl genau so viele Faktoren nehmen, wie in beiden Zahlen vorhanden sind. Also Sie müssen beide majorisieren. Das heißt also, Sie nehmen das Produkt p aus der Menge der Primzahlen p hoch das Maximum von nü p von a und nü p von b. Also das lässt sich sehr leicht realisieren, wenn man die Primfaktorzerlegungen kennt. Ja, und Sie kennen ja auch einen Algorithmus, wahrscheinlich aus der Schule, wie man den größten gemeinsamen Teiler findet. Man zerlegt sich die Zahl in die Primfaktoren und schaut dann halt, wo in welcher der beiden Zahlen der Primfaktor seltener vorkommt. Und das nimmt man dann für den größten gemeinsamen Teiler. Und das macht man für jede Primzahl. Also das ist genau dann dieses Prinzip hier. Ja, das ist zwar nicht der effizienteste Algorithmus, aber es ist natürlich eine Darstellungsmöglichkeit für den größten gemeinsamen Teiler. Ja. Da stehen jetzt überall Produkte von Primzahlen. Produkte von Primzahlpotenzen, wenn man so will. Jetzt drängt sich natürlich die Frage auf, wir wissen 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, das sind alles Primzahlen. Sie haben wahrscheinlich schon viel größere Primzahlen gesehen. Und jetzt drängt sich natürlich die Frage aus, na, wie viele Primzahlen gibt es denn überhaupt? Na, es scheint ein sehr großer Vorrat zu sein, also man kann ja vieles machen, aber ich kann natürlich jetzt mit endlich vielen Primzahlen auch unendlich viele Zahlen darstellen, weil ich ja hier mit den Exponenten frei bin. Das sind also natürliche Zahlen. Das heißt also, hier kann ich schon unendlich viele Zahlen darstellen, alleine aus der Darstellung der ersten drei Primzahlen. Es könnte also sein, dass es ein sehr großer, aber endlicher Vorrat an Primzahlen ist. Ist aber nicht so. Es gibt unendlich viele Primzahlen. Und das lässt sich auch sehr einfach beweisen. Wie beweist man das am besten? Nehmen Sie an, es wäre nicht so. Nehmen Sie an, die Menge der Primzahlen, also Annahme, die Menge der Primzahlen p sei endlich. Ja, viele Primzahlen, aber unendlich viele. Sagen wir also bis zu irgendeinem pi n. Das sei also die Menge der Primzahlen. Was müssen wir beweisen? Wir haben bereits bewiesen, dass jede Zahl eine Primfaktorzerlegung hat. Wenn wir jetzt aus dem folgern können, dass es eine Zahl gibt, die keine Primfaktorzerlegung hat, dann brauchen wir mehr Primzahlen. Ja, dann schauen Sie sich folgende Zahl an. Betrachten Sie die Zahl Q, die das Produkt aller Primzahlen ist, plus 1. Das ist natürlich eine natürliche Zahl. Produkt von lauter natürlichen Zahlen plus 1. Also auch diese Zahl besitzt eine Primfaktorzerlegung. Diese Zahl Q besitzt eine Primfaktorzerlegung, das heißt, diese Zahl Q sollte ein Produkt von Potenzen dieser Primfaktoren sein. Aber wenn man sich das anschaut, da sehen Sie, P1 ist ein Teiler dieses Produkts. Das ist der erste Faktor. P1 ist sicher kein Teiler von 1. Also kann auch P1 kein Teiler der Summe sein. Denn wenn er beides teilt und ich ziehe etwas ab, ein Vielfaches, dann muss der Rest auch geteilt werden von P1. Das ist nicht der Fall. Das heißt, aus dem folgt einmal, B1 ist kein Teiler von Q. Ich kann dieses Spiel natürlich mit jeder Primzahl spielen. Ja, auch P2 ist ein Teiler des ersten Faktors, aber kein Teiler von 1, also kein Teiler der Summe. Und letztendlich ist auch Pn, also ich mache das Spiel mit jeder dieser Primzahlen, die im ersten Produkt vorkommt. Jede dieser Primzahlen teilt das Produkt P1 bis Pn, aber nicht die Zahl 1 und daher ist es auch kein Teiler der Summe. Naja, jetzt haben wir also eine Zahl gefunden, eine Zahl Q, die durch keine Primzahl teilbar ist. Ja, diese Zahl Q kann also keine Primfaktorzerlegung besitzen, die nur mit diesen Primzahlen hier auskommt. Also muss es mehr Primzahlen geben, als die, die hier als alle Primzahlen angenommen waren. Wir haben also einen Widerspruch, wenn die Menge endlich ist, wenn die Menge der Primzahlen endlich ist, dann können wir immer eine Zahl konstruieren, die mit diesen endlich vielen Primzahlen nicht auskommt. Also muss die Menge der Primzahlen unendlich sein. Wir haben also unendlich viele Primzahlen. Gut, damit lassen wir mal die Primzahlen beiseite und widmen uns dem nächsten Thema, Kongruenzen. Oder das Rechnen mit Restklassen. Wir definieren einmal, was wir meinen mit einer Kongruenz. Und zwar zeichnen Sie eine positive ganze Zahl aus. Ja, auszeichnen, das heißt also, wir fixieren eine positive ganze Zahl. Das ist unser N für alles Weitere. Und diese ganze Zahl, die nennen wir den Modul in weiterer Folge. Das heißt, wir suchen uns also eine positive ganze Zahl aus und die heißt jetzt Modul. Gut. Wenn Sie jetzt zwei beliebige ganze Zahlen betrachten, A und B, dann sagen wir, A ist kongruent B modulo M. Modulo, also lateinisch das sechste Fall von Modul, Modulus, ja, das heißt also bezüglich des Moduls M. A kongruent B modulo M soll heißen, definitionsgemäß, dass B minus A ein Teiler des Moduls ist. Das ist also eine Schreibweise. Wir sagen, A ist kongruent B modulo M, wenn die Differenz ein Vielfaches des Moduls ist. Also wenn Sie sich zum Beispiel vorstellen, den Modul m gleich 3, dann können wir also jetzt von Kongruenz modulo 3 sprechen. Dann heißt also A kongruent B modulo 3 heißt dann nichts anderes, als dass die Differenz von A und B, also B minus A oder A minus B dann genauso, ein, böse verkehrt rum, ein Vielfaches des Moduls, ja. Also der Modul teilt die Differenz, 3 teilt B minus A. Was bedeutet das? Dass 3 ein Teiler der Differenz ist. Ja, das heißt, wenn A ein Vielfaches von 3 ist, dann muss B auch ein Vielfaches von 3 sein. Aber sonst wird die Differenz nicht durch 3 teilbar sein. Wenn Sie durch 3 dividieren und Sie erhalten bei A den Rest 1 bei der Division, dann muss das bei B genauso sein. Und wenn Sie bei A dividiert durch 3 den Rest 2 erhalten, dann muss das bei B genauso sein. Das heißt, Kongruenz modulo 3 heißt nicht nur, dass die Differenz von A und B durch 3 teilbar ist, sondern es heißt darüber hinaus auch, dass beide Zahlen A und B bei der Division durch 3 denselben Rest ergeben. Sie liegen daher in derselben Restklasse modulo M oder modulo 3 in dem Fall. Und da sind wir schon beim nächsten Begriff, den wir auch noch einführen. Mit A quer bezeichnen wir die Menge A plus M mal Z. Das ist die Restklasse von A modulo M. Und A plus M mal Z ist folgendermaßen zu interpretieren. Sie nehmen die Zahl A und addieren ein Vielfaches von M. Ein ganzzahliges Vielfaches von M. Alle Möglichkeiten, alle möglichen Zahlen, die Sie auf diese Art und Weise generieren können, die kommen da hinein. Ja, das sind also die Zahlen. Das geht dann bei A minus 2M, A minus M, A plus M, A plus 2M und so weiter. Also Sie sehen, wie die Zahlen aufgebaut sind. Das sind also alle Zahlen, das kann ich schreiben, als die Menge aller Zahlen der Form A plus K mal M, wobei das K eine ganze Zahl ist. Also so ist dieser Ausdruck hier zu interpretieren und das bezeichnen wir ganz kurz mit A quer. A quer, das sind also alle Zahlen, die gebildet werden auf A plus ganzzahliges Vielfaches von M. Das ist A quer und das ist die Restklasse von A modulo M. Weil Sie sehen, die Restklasse von A, wenn Sie hier für die ganze Zahl K gleich 0 wählen, erhalten Sie dieses A selbst. Das heißt, das A liegt immer in seiner eigenen Restklasse. Restklasse von A modulo M. Die Menge aller Restklassen modulo M bezeichnen wir mit Zn. Das ist also die Menge aller Restklassen. Wenn wir uns auf unser Beispiel n gleich 3 noch einmal Bezug nehmen, dann gibt es genau 3 Restklassen, nämlich die Restklasse 0 quer, das sind alle Vielfachen von 3. Ja, das ist also hier irgendwo steht dann minus 6, minus 3, 0, 3, 6 und so weiter. Das sind alle Vielfachen von 3, also alle Zahlen, die bei der Division durch 3 0 Reste gibt. Das ist die Restklasse 0 quer. Sie sehen, da fehlen noch Zahlen. Die Zahl 1 kommt hier nicht vor. Also liegt die Zahl 1 in einer anderen Restklasse. 1 quer, das sind also alle Zahlen, die bei der Division durch 3 1 Rest ergeben. Also das ist dann irgendwann bei minus 5, minus 2, 1, 4, 7 und so weiter. 2 quer, da haben Sie dann irgendwann minus 4, minus 1, 2, 5, 8 und so weiter. Und diese 3 verschiedenen Restklassen umfassen bereits alle ganzen Zahlen. In der Restklasse 0 quer sind alle ganzen Zahlen, die durch 3 teilbar sind. In der Restklasse 1 quer sind alle ganzen Zahlen, die bei der Division durch 3 Rest 1 ergeben. Und in der Restklasse 2 quer sind alle ganzen Zahlen, die Rest 2 liefern, wenn sie durch 3 dividieren. Ja, allgemein können wir folgenden Satz formulieren. Wenn m größer ist als 0, also das heißt ein Modul, der ausgezeichnet wird, dann existieren im Restklassen. Es gilt nämlich Zm ist gleich die Menge 0 quer, 1 quer, 2 quer und so weiter bis n minus 1 quer. Wohlgemerkt, also diese Darstellung hier ist nicht eindeutig im folgenden Sinne. Die Restklasse 0 quer, das ist natürlich dasselbe wie die Restklasse 3 quer. Ja, 3 quer, das ist die Restklasse, in der 3 liegt. Ja, nach der Definition ist es 3 plus Ganzzahl der Vielfachen von 3, das ist dieselbe Menge. Sie können das also darstellen als 3 quer oder 6 quer oder wenn Sie wollen minus 3 quer. Alles das ist dieselbe Restklasse. Ja, der Beweis, ich habe es ja schon angedeutet, ist die Division mit Rest. Wenn Sie also durch n dividieren, Sie haben also eine Zahl n und Sie dividieren durch n mit Rest, dann heißt es, diese Zahl ist darstellbar als n mal ein Quotient plus ein Rest R. Und dieser Rest R hat die Eigenschaft, dass er größer gleich 0, aber kleiner ist als n, weil Sie durch n dividieren. Dann haben Sie bereits die gewünschte Darstellung des n, ich habe eine Darstellung Vielfaches von n plus ein gewisses r, habe also genau so eine Darstellung, wo eben das a genau die Rolle von r spielt. Das ist n gleich n mal q plus r, das heißt, aus dem folgt, oder das ist gleichbedeutend, dass n in der Restklasse r quer liegt. Ja, und damit sehen Sie jetzt, wenn Sie r gleich 0, 1, 2, 3 bis n minus 1 zulassen, dann erhalten Sie genau diese n Restklassen, die in der Formulierung des Satzes angeführt sind, und jede ganze Zahl liegt in einer dieser Restklassen. Und zwar in genau einer dieser Restklassen. Denn wir können noch Folgendes machen. Wenn Sie eine Restklasse A quer betrachten und eine Restklasse B quer, was ist der Durchschnitt von A quer und B quer? Ja, betrachten wir eine natürliche Zahl, die im Durchschnitt von A quer und B quer liegt. Was folgt daraus? Was folgt daraus? Das n, n als r quer, formuliere ich vielleicht noch ein bisschen um, n kongruent r modulo m. Ja, denn die Differenz von n und r ist ein Vielfaches von m. Kann das also auch so schreiben. Das bedeutet also jetzt, wenn n sowohl in a quer als auch in b quer ist, dann können wir diese Schreibweise nutzen. N in R quer heißt N kongruent R modulo M oder N minus R ist ein Vielfaches von M. Das heißt also, N aus A quer folgt, dass M ein Teiler von N minus A ist. Folgt, das ist sogar gleichbedeutend. Also es ist äquivalent. N aus A quer heißt, M ist ein Teiler von n minus a, das heißt m ist ein Teiler von n minus a und m ist ein Teiler von n minus b. Aber n im Durchschnitt heißt ja, n ist in a quer und gleichzeitig auch in b. So, das bedeutet aber, wenn m ein Teiler von n minus a ist, und m ein Teiler von m minus b, dann ist m auch ein Teiler der Differenz der beiden. Und die Differenz der beiden, also m ist ein Teiler von b minus a. So, das bedeutet aber, wenn wir jetzt nur diese Restklassen haben zur Verfügung, Das bedeutet, wenn A quer und B quer, wenn wir diese Restklassen betrachten, dann können wir mal die Restklassen immer so darstellen, weil wir nur diese M haben, dass 0 kleiner gleich A, echt kleiner B, kleiner als M ist. Ja. Na, M ist ein Teiler von B minus A, das heißt, okay, gehen wir zu dem zurück, das ist besser. Das bedeutet, dass A kongruent B modulo M ist, nach Definition. Und wenn A kongruent B modulo M ist, heißt es aber, dass die Restklassen übereinstimmen. Was vergessen Sie das? Das kann man zwar voraussetzen, das brauchen wir aber nicht. Also daraus folgt, dass A quer gleich B quer sein muss. Aber dann bekommen Sie hier dieselbe Menge, wenn Sie Vielfache von M addieren zu A bzw. zu B und die Differenz ist bereits ein Vielfaches von M, dann bekommen Sie auf die Art und Weise, wenn Sie die Restklassen bilden, dieselbe Menge. Ja, das heißt also, A quer ist gleich B quer. Wenn also N im Durchschnitt zweier Restklassen liegt, müssen die beiden Restklassen bereits dieselbe Restklasse sein. Daraus folgt also, dass zwei Restklassen immer disjunkt sind. Disjunkt, das heißt also, der Durchschnitt von zwei Restklassen ist leer, wenn sie nicht übereinstimmen. Sie sehen also, was hier passiert. Diese M-Restklassen hier bilden eine Partition der ganzen Zahlen. Ja, das heißt, dass die Menge der ganzen Zahlen wird zerlegt in lauter verschiedenen Klassen mit der Eigenschaft, dass je zwei verschiedene Klassen einen leeren Durchschnitt haben. Die haben keine gemeinsamen Elemente. 1 quer, 2 quer, das sind verschieden. Da gibt es kein einziges Element, das in beiden Klassen liegt. Und die Vereinigung aller dieser Restklassen ist die gesamte Menge der ganzen Zahlen. Also jede ganze Zahl liegt in irgendeiner Restklasse. So etwas nennt man eine Partition. Gut. Wir wollen jetzt mit Kongruenzen rechnen. Und zwar, wir wollen addieren, wir wollen multiplizieren. Also wir wollen Folgendes haben. Ja, warum ist das schwierig, oder zumindest anders als das, was wir bisher hatten? Weil die Restklassen sind Mengen. Ja, das heißt, dass ich addiere zwei Mengen. Das ist zunächst einmal nicht definiert, was das heißen soll. Wenn ich sage 1 quer plus 2 quer, das sind ja verschiedene, das sind zwei Mengen. Also was meine ich damit? Ja, was meinen wir damit, wenn Sie A kongruent, sagen wir C, modulo M haben und B kongruent D modulo M, was folgt daraus? Es folgt daraus, dass C eine Darstellung der Form hat A plus Q1 mal M und D eine Darstellung der Form B plus Q2 mal M. Die Differenz ist immer ein Vielfaches von M. Ja, das heißt also, ich kann C und D mit Hilfe von A und dem Modul ausdrücken, wobei Q1 und Q2 sind passend gewählte ganze Zahlen. Aber die existieren. Das heißt, man kann das so darstellen. Und dann können Sie C plus D natürlich darstellen als A plus B plus Q1 plus Q2 mal M, indem Sie einfach diese Darstellungen wählen. Sie sehen also, was hier steht. C plus D ist gleich A plus B plus ein ganzzahliges Vielfaches von M. Anders geschrieben heißt es, A plus B ist kongruent, C plus D modulo M. So, das bedeutet jetzt Folgendes, wenn wir uns das an diesem konkreten Beispiel anschauen. Zunächst einmal könnte ich sagen, 1 quer plus 2 quer. Was soll das sein? Na, 1 plus 2, das ist 3. Dann soll das halt 3 quer sein. Gut, das kann ich so definieren. Aber wenn man sagt, jetzt haben wir das einfach so gerechnet, 1 quer ist aber dasselbe wie 4 quer. Das ist ja nicht die einzige mögliche Darstellung. 2 quer ist zum Beispiel auch das gleiche wie 8 quer. Ich habe ja verschiedene Darstellungen. Die Frage ist, wenn ich also jetzt verschiedene Darstellungen derselben Restklasse nehme und addiere, lande ich dann immer in der gleichen Restklasse bei dieser Addition? Das ist eine Frage, die ist von vornherein einmal nicht klar. Das muss man sich überlegen, dass das passt. Dass ich also so eine Definition machen kann, wie wir das machen wollen, nämlich folgendermaßen, dass wir sagen, A quer plus B quer. Wie habe ich das ausgerechnet? Ich habe einfach A plus B ausgerechnet und dann die Restklasse von A plus B genommen. Da muss man sich halt überlegen, ob diese Definition, ob diese Zuweisung hier wohl definiert ist, wenn man sagt in der Mathematik. Denn es könnte ja sein, dass das von dem A, das ich wähle, um A quer auszudrücken, das ist nicht eindeutig. Ich kann hier 1 nehmen, ich kann 4 nehmen, ich kann 7 nehmen. Für 2 quer kann ich auch minus 4 nehmen, 1, minus 1, was auch immer. Und es könnte sein, dass die Klasse, die ich hier erhalte, abhängig ist von den gewählten A und B, die ich verwende, um diese beiden Klassen auszudrücken. Das ist aber nicht der Fall. Das heißt, diese Zuordnung ist wohl definiert. Also wenn Sie beispielsweise eine Zahl nehmen aus dieser Menge, eine Zahl, die bei Division durch 3 1 Rest ergibt, und Sie addieren irgendeine Zahl aus dieser Menge, also eine Zahl, die bei der Division durch 3 2 Rest ergibt, dann hat die Summe dieser beiden Zahlen ist immer ein Vielfaches von 3. Das heißt, egal welche Zahl Sie hier nehmen, ja, schauen wir es uns kurz an, wenn Sie eine Zahl aus 1 quer nehmen, heißt es, wir nehmen eine Zahl der Form 3k plus 1. Auf Vielfaches von 3 plus 1 Rest. Das ist 1 quer. Und jetzt addieren wir da eine Zahl 3n plus 2. Also eine Zahl, wo 2 Rest bleibt. Also Vielfaches von 3 plus 2 Rest. Was rauskommt, ist 3 mal k plus n plus 1. Also ein Vielfaches von 3. Also das heißt, egal welche Zahl Sie aus dieser Menge hier gewählt haben und welche Zahl Sie aus dieser Menge hier wählen, egal welches, was Sie machen, die Summe liegt immer in dieser Restklasse. Das heißt also, diese Definition hier ist sinnvoll, weil es wirklich unabhängig vom Repräsentanten ist, den Sie hier auswählen. Ja, A, der Repräsentant der Restklasse A quer. Es ist aber egal, welchen Repräsentanten Sie nehmen. Es kommt immer als Summe, wenn Sie die Summe der Repräsentanten bilden, landen Sie immer in derselben Restklasse, egal welchen Repräsentanten Sie aus den Restklassen gewählt haben. Und das Gleiche funktioniert für das Produkt. Ja, schauen wir uns für dieses Beispiel das kurz an. Wenn ich hier rechne, 2 quer mal 2 quer, modulo 3, dann kann ich Folgendes machen, ich nehme also eine Zahl, 3k plus 2, und multipliziere mit einer Zahl 3n plus 2. Ja, rechnen wir uns das aus, was kommt da heraus? Da kommt heraus 9KL plus 6L plus 6K plus 4. Oder anders gesagt, das Ganze ist 3 mal 3KL plus 2L plus 2K. Von dem 4er borge ich mir einen 3er aus, plus 1. Und den 1er, den ich übergelassen habe, schreibe ich noch dazu. Das heißt, was steht hier? Hier steht ein Vielfaches von 3 plus 1 Rest. Wenn Sie also irgendeine Zahl aus 2 quer nehmen und mit irgendeiner anderen Zahl aus 2 quer multiplizieren, was rauskommt, ist immer eine Zahl aus 1 quer. Ja, dann kann ich also die Zuweisung machen, dass ich sage, die Menge 2 quer, das ist also eine Menge von Zahlen, multipliziert mit sich selbst, ist die Menge 1 quer. Weil es egal ist, wie ich es darstelle. Ich kann natürlich das 2 quer kann ich darstellen als 8 quer oder als 5 quer. Es ist egal, wie Sie es machen, dann rechnen Sie es aus. 8 mal 5, Modulo 3, 8 mal 5 ist 40, das ist auch in der Restklasse 1 quer. Das ist also vollkommen egal, welchen Repräsentanten Sie wählen. Sie landen mit der Multiplikation immer in derselben Menge. Und das gilt nicht nur Modulo 3, sondern das gilt auch ganz allgemein. Das heißt, ich kann also die Zuweisung machen, A quer multipliziert mit B quer, das ist dasselbe wie die Restklasse von A mal B. Sie können also die Repräsentanten multiplizieren und so die Restklasse bekommen, in der Sie landen. Das heißt also, diese Zuweisungen sind wohl definiert, da sie unabhängig von den Repräsentanten sind. Und das bedeutet also, dass wir hier mit Restklassen rechnen können, so wie mit gewöhnlichen Zahlen. Ja, also wenn Sie sich zum Beispiel die Menge Z4 anschauen, die Menge Z4 besteht aus den Restklassen 0 quer, 1 quer, 2 quer und 3 quer. Dann hat diese Menge eine Addition. 0 quer, 1 quer, 2 quer, 3 quer. Und Sie können also ganz normal addieren und reduzieren deshalb Modulo 4, sodass Sie immer den Repräsentanten 0 bis 3 darstellen. Ja, dann habe ich also 0 quer plus irgendwas ist immer dieses irgendwas. Das heißt, also, da ändert sich nichts bei der Addition von 0 quer. 1 quer plus 1 quer ist dann 2 quer, 3 quer. 1 quer plus 3 quer ist 4 quer, das ist aber dasselbe wie 0 quer. 3 quer, 0 quer, 1 quer und da haben wir dann 0 quer, 1 quer und 2 quer. Also Sie sehen, man kann also ganz normal addieren. Man hat auch alle Rechenregeln, die man natürlich aus den natürlichen Zahlen her kennt. Also insbesondere, wie bieten Sie denn eine Summe oder ein Produkt, indem Sie einfach die Querstriche weglassen, die natürlichen Zahlen, also die Repräsentanten der Klassen, miteinander addieren oder multiplizieren und nachher einfach einen Strich drüber machen. Rein formal. Das heißt also auch solche Gesetze wie das Kommutativgesetz, das Assoziativgesetz, das Distributivgesetz, das wir von Zahlen her kennen, diese Gesetze haben wir in diesen Restklassenstrukturen, weil es ja formal genau dasselbe ist. Ja, bis auf das, dass man halt die Zahlen, mit denen wir rechnen, als Repräsentanten von Restklassen auffassen. Aber die Rechenschritte selbst sind unverändert. Und damit übertragen sich auch die Rechengesetze. Also zumindest die meisten. Thank you. Ja, also wir haben also Kommutativgesetz, Assoziativgesetz, Distributivgesetz haben wir. Wir haben auch neutrale Elemente. Ja, wenn Sie sich das hier anschauen, neutrales Element, was heißt das? Wir haben 0 quer als das neutrale Element der Addition, also genauso wie bei den reellen Zahlen. So, es sind in der Zwischenzeit einige zusätzliche Gäste gekommen. Also ich möchte Sie bitten, wenn Sie der Vorlesung beiwohnen, dann hören Sie einfach nur zu. Wenn Sie sich unterhalten müssen, dann warten Sie bitte das nächste Mal, bis die Vorlesung zu Ende ist und betreten erst dann den Hörsaal. Dankeschön. So, die letzten 4 Minuten. Also, wir haben neutrale Elemente. Wir haben das neutrale Element der Addition, die 0. Ja, wenn Sie in den natürlichen Zahlen zu irgendeiner Zahl 0 addieren, dann passiert nichts. Ja, das heißt, also die ursprüngliche Zahl bleibt erhalten. Das haben Sie bei den Restklassen auch. Das heißt, die Restklassen haben ein neutrales Element. Das ist die Restklasse 0 quer. Wenn Sie 0 quer addieren zu irgendeiner anderen Restklasse, Sie sehen es hier an dieser Additionstabelle, es ändert sich nichts, ja, weil die Rechnung ja genau das ergibt. Sie können natürlich auch invertieren. Ja, das heißt also, wenn ich eine Restklasse A quer habe, dann kann ich eine Restklasse finden, sodass insgesamt wieder das neutrale Element herauskommt. Nehmen Sie einfach die Restklasse minus A quer. Dann rechnen wir einfach A plus minus A, das sind die beiden Repräsentanten, das ist 0. Das heißt, das muss 0 quer sein. Das ist natürlich nicht die einzige Darstellung. Wie gesagt, minus a ist genauso gut wie minus a plus m, ja, als Repräsentant. Das heißt also, die Restklasse minus 1 quer, wenn ich Modulo 4 rechne, ist das genauso gut, wie wenn Sie hier einfach 4 dazu addieren. Das ist das gleiche wie 3 quer. Ja, das heißt also, wir haben 1 quer plus 3 quer. 1 quer plus 3 quer ist 0 quer. 2 quer, also minus 2 quer, ist dann natürlich das gleiche wie, wenn Sie 4 dazu addieren, also 2 quer. Und Sie sehen auch, 2 quer plus 2 quer ist wieder 0 quer. Das heißt also, Sie können invertieren. Wenn man sich jetzt die Multiplikation anschaut, 0 quer, 1 quer, 2 quer, 3 quer, Multiplikation mit 0 ergibt immer 0, da kann nichts passieren. Multiplikation mit 1 ergibt immer das, was man auf der anderen, ergibt immer den zweiten Faktor. 2 quer mal 2 quer, das ist 0, 2 und da haben wir 2 und 1. Sie sehen also, das ist die Multiplikation modulo 4. Und wenn Sie sich das anschauen, da haben Sie natürlich auch die üblichen Rechengesetze. Insbesondere haben Sie ein neutrales Element, ja, also a quer mal 1 quer, das ist immer das gleiche wie a quer. Das heißt, 1 quer ist ein neutrales Element der Multiplikation. Und wenn wir an reelle Zahlen denken, so konnten wir ja immer invertieren. Das heißt, wir konnten immer ein inverses bezüglich der Multiplikation finden, außer für 0. Bei ganzen Zahlen gibt es eigentlich nie, außer bei 1 und minus 1 können Sie das auf 1 durch Multiplikation bringen. Wie sieht es hier aus? Na, 1 quer mal 1 quer ist 1 quer. 3 quer kann ich invertieren. Ja, also 3 quer hoch minus 1, das ist in dem Fall 3 quer selbst, denn es gilt 3 quer mal 3 quer ist 1 quer. Und wenn Sie sich 2 quer anschauen, multipliziert mit irgendwas, kommt immer entweder 0 quer oder 2 quer heraus. Das heißt, 2 quer kann man nicht invertieren bezüglich der Multiplikation. Also 2 quer hoch minus 1 gibt es nicht. Modulo 4, ja, also in Z4. Und in der morgigen Stunde werden wir uns überlegen, wann bei einem gegebenen Modul m welche Restklassen ein multiplikatives Inverses haben, die kann man nämlich ganz leicht über den größten gemeinsamen Teiler charakterisieren. Dankeschön.